herzliches Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nicht-Friseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen. Viel Spaß!
Moin zusammen, hier ist Mandy und ich freue mich auf die neue Folge von Schwarzkopf Pro Voices. Denn heute ist das Hamburger Urgestein Michi Jung dabei. Ich muss sagen, ich kannte Michi vorab gar nicht. Umso spannender war es also auch für mich zu hören, was er alles macht und was für ein großes Herz er hat. Michi äußert seine Meinung über das Friseur-Image, gibt euch einige Tipps für euer Friseur-Business und erzählt, was er sonst so alles macht oder gemacht hat. Jacken produziert, die unter anderem Robbie Williams getragen hat. Dann macht er Salonsafaris in verschiedenen Städten und Ländern. Hört einfach selber rein.
Ja, Michi, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass du heute Zeit gefunden hast und wir den Podcast gemeinsam machen können. Ja, ich habe hab schon einiges von dir gelesen oder wenn man dich googelt oder im Internet Michi Jung eingibt, dann liest man irgendwie sofort der Rock'n'Roll-Friseur, Business-Coach, Digital-Star-Friseur und viele, viele andere Themen. 1998 hast du Cut for Friends eröffnet. Mhm. Und bevor wir aber über diese ganzen Themen eingehen, erzähl doch gerne mal von deinem Werdegang. Wie bist du da hingekommen, bis du den Salon Cut for Friends eröffnet hast?
Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Das freut mich, also sozusagen einer der Ersten zu sein. Und ja, vielen Dank dafür und ja auch vielen Dank für das Interesse der Zuhörer. Ich finde das ganz lustig, ich habe mich selber ehrlich gesagt noch nie gegoogelt. Ja, wie du schon gesagt hast, 1998 Cut for Friends gegründet. Ich habe damals eine Geschäftspartnerin gehabt. Das haben wir 16 Jahre lang gemeinsam durchgehalten, wie das manchmal so im Leben ist. Hast du schon mal eine Partnerschaft gehabt, die 16 Jahre war?
Nein.
Woran liegt das? An deinem Alter?
Ich bin noch nicht so alt, genau.
Genau, habe ich mir gedacht. Und nein, das ist dann manchmal so. Und weiß ich gar nicht, 5, 6 Jahre sind wir jetzt getrennt. Dann habe ich zwischendurch mit so Hamburg-Jacken, da bist du wahrscheinlich noch zu jung für, um die zu kennen. Das war ein Monstertrend, also es war echt irre, war eine schöne Zeit. Ich habe noch nie so viel Geld verdient wie da, kann man sich dran gewöhnen. Mm. Und ja, irgendwann bin ich dann zum Business Coaching gekommen, da bin ich irgendwie so reingerutscht, war gar nicht so geplant. Und
Okay, kommen wir erstmal zu dem Friseurbereich. Wie kam es, dass du Friseur geworden bist? Wolltest du das schon immer werden?
Ja, das werde ich natürlich oft gefragt. Michi, wie kommt man auf die Idee, Friseur zu werden? Und das war bei mir damals ganz einfach. Ich wusste nicht genau, was ich machen sollte. Bin zum Berufsberater gegangen, habe ihn dann gefragt, Mensch, was kann ich so machen? Und dann sagt er, was willst du denn so machen? Ich sage, du, irgendwas mit Frauen. Und dann sagt er, bei deinem Zeugnis kannst du nur Zuhälter oder Friseur werden. Und da ich keine Frauen schlage, maximal mit der flachen Hand auf den Arsch, bin ich dann Friseur geworden. Heute ärgere ich mich. Keinen weißen Kamau vor der Tür. Keine Rolex mit Brillanten am Arm, aber es geht auch so.
Ja, und es ist ja trotzdem auch ein sehr wertvolles Handwerk, aus dem man ganz viel machen kann. Ne? So, du bist ja, würde ich sagen, nach dem, was ich so von dir gelesen habe, gibt es da, glaube ich, doch schon einiges zu erzählen, was du da für tolle Sachen in dem Bereich gemacht hast.
Ich finde das ganz süß, dass du mir nicht gegenfragst. Ist das dein Ernst, Michi, was du da gerade erzählt hast, die Geschichte, warum du Friseur geworden bist?
Ich habe die Geschichte tatsächlich auch schon gelesen, das, was du gerade gesagt hast. Deswegen dachte ich, okay, dann...
Weil ich erzähle dir immer, ne?
Also dein Standardding.
Ja, logisch. Party mit 1 bis 20, die rotze ich immer durch. Und wer die natürlich dann alle schon mal gehört hat, der ist dann natürlich angeschissen irgendwie. Die Wahrheit ist, ich habe damals eine Freundin gehabt, die da haben die Eltern einen Friseursalon gehabt und die Schwester hat einen Friseursalon gehabt und der Lebensgefährte von meiner Mutter hat einen Friseursalon gehabt und dann wusste ich wirklich nicht, was ich machen wollte damals. Mhm. Und ich finde das auch wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt. Wusstest du gleich, was du werden willst?
Nö, bei mir hat das auch eine Weile gedauert. Ich bin ja auch Friseurin. Oder habe auch Friseurin gelernt.
Hattest du den gleichen Berufsberater wie ich damals?
Weiß ich nicht, glaube nicht.
Nee? Okay. Ja, und so kam das dann irgendwie, dass ich Friseur geworden bin.
Und okay, bist dann so durch die Familie dann so,
genau,
so ganz
dann
einfach
dann
da reingerutscht. Ne?
Reingerutscht, genau. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nicht bereut hätte. Es gibt natürlich schon mal Tage, wo du denkst,
Du kämpfst ja auch für den Friseurberuf, ne?
Ja, total. Mein Bestreben ist das, was mich immer so wahnsinnig ärgert, ist, wenn du Ja, dass du halt so ein schlechtes Image haben, wenn du, keine Ahnung, irgendwie eine Fernsehsendung aufmachst oder anschaust, den Fernseher anmachst und anschaust. Und es geht darum, dass Leute wenig verdienen, dann wird ja immer gleich die Friseur genannt. Und das ist das, was mich so wahnsinnig ärgert. Und teilweise ist es ja auch zu Recht so, dass das gesagt und genannt wird. Aber es gibt auch viele Friseursalons, wo man wirklich gutes Geld verdienen kann. Und ich wollte dieses Jahr eigentlich ganz gerne eine Kampagne starten dafür, auf der Top her. Aber okay, die ist ja nun ausgefallen. Ja, mein Bestreben ist es einfach, dass der Friseur mindestens 2.500 Euro verdient. Jetzt fragen viele wieder brutto oder netto. Da gehen wir jetzt erstmal vom Brutto aus. Das wäre in unserer Branche schon ein Erfolg, dass das so der Mindestlohn wäre, den ich auch als mehr als angemessen empfinde, weil du hast ja selber mal Friseurin gelernt. Das ist ein toller Beruf und man muss eine gewisse Leidenschaft dafür haben und Bock drauf haben, aber nur von Leidenschaft und Spaß, das macht dein Kühlschrank halt auch nicht voll.
Ja.
Und das ist halt das Problem bei den Friseuren und das ist auch mit der Grund, warum ich in dieses Business-Coaching mit reingekommen bin. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele tolle Friseure, aber es gibt, die Kollegen werden mich jetzt hassen, aber es gibt so viele schlechte Unternehmer. Das ist das Problem, ne? Weil die machen tolle Haare, haben vielleicht tolle Konzepte, aber so dies wirtschaftliche etc., das ist, erlebe ich ganz, ganz oft. Die Preise werden aus dem Bauch heraus gemacht, ne? Und das ist ein bisschen schade, ja. Und dafür kämpfe ich halt, wie gesagt, dass die Friseure mindestens 2.500 Euro.
Okay, und du unterstützt dann andere Friseure oder berätst sie dann für ihr Salonkonzept oder ist das jetzt gar nicht so speziell spezialisiert auf Friseure, sondern generell?
Das kannst du natürlich auch auf Handwerker oder wie auch immer. Ja. Also das Rad wird ja nicht neu erfunden.
Ja, ja, ne?
So, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber in erster Linie sind es natürlich Friseure. Und ich habe mit einem Kumpel zusammen, mit dem Robert Holz von MedCard aus Schwerin, in der Corona-Zeit eine Plattform gegründet, die heißt, oder eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Rock Your Salon. Mhm. Und da kriegst du immer kostenlosen Input, wenn du der Gruppe beitrittst. Also du musst Friseurunternehmer sein oder Friseur dementsprechend. Und dann gibt es aber auch Seminare, die wir dann anbieten. Die kosten dann logischerweise Geld. Also irgendwann hört die nächste Liebe ja auch auf. Mhm. Und ja, das bringt uns wahnsinnig viel Spaß und ja, generell ist es so die Sache, dass mir Spaß bringt, Leute weiterzuentwickeln in irgendeiner Art und Weise, ob das jetzt als Friseur ist oder halt dementsprechend als Unternehmer.
Und also dein Salon wurde ja irgendwie, oder wenn man von dir liest, dann heißt es so, ist einer der digitalsten Friseure in Deutschland. Warum ist das so? Was ist bei dir so digital? Ich habe gelesen, dass du zum Beispiel iPads hast und erzähl mal, was unterscheidet so dein Salon so ein bisschen von anderen?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Problem ist, dass das für mich so normal geworden ist, dass da weiß ich manchmal gar nicht, was ich das erzählen soll. Also, wenn du zum Beispiel einen Termin bei uns hast, und kommst jetzt in die Rezeption und sagst, hallihallo, hier ist die Mandy, ich habe einen Termin bei euch, dann haben wir ein iPad, was mit dem Online-Kalender verknüpft ist und dann können wir dir damit den Platz zuweisen. Das heißt, im Spiegel ist ein Display und da steht dann dein Name, da steht dann Ahoi Mandy, your fucking hairdresser ist von mir aus Dimi, dann was Dimi so ausmacht, worauf er spezialisiert ist, was deine Dienstleistung ist, die du bekommst. Und geplant ist noch, dass jeder Mitarbeiter eine Apple Watch bekommt, sodass der Friseur weiß, okay, mein nächster Kunde ist da. Es gibt ja zum Beispiel viele Friseursalons, dann schneidest, kriegst du die Haare geschnitten, dann kommt eine Kollegin an und sagt dann, du pass mal auf, deine nächste Kundin ist da. Und dann denkt die Kundin immer, ach du Scheiße, hoffentlich macht er jetzt nicht husch, 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 weil deine nächste Kundin da ist. Oder im schlimmsten Fall bist du sogar vielleicht gerade fertig. Und dann sagt das ein Kollege und das kommt natürlich immer nicht gut an. Deshalb diese Uhr. Oder als kleiner Tipp, wenn man nicht digital ist, dann sucht man sich ein Codewort. So machen wir das noch zur Zeit bei uns im Salon. Du kannst Kostenvoranschläge damit machen. Wir haben auf dem iPad einen Profiler, wo Kunden abgefragt wird, bist du auf uns aufmerksam geworden? Was wünschst du dir? Lange Haare, kurze Haare, Farbveränderungen, mehr Glanz oder. Im Farbbereich haben wir iPads, da haben wir eine eigene App, wo die Produkte drauf sind. Das heißt, du kannst vom Platz aus dich über Produkte informieren, kannst sie in den Warenkorb legen, wie im Online-Shop und dann wird es vorne ausgedruckt und wenn du an der Kasse bist, sind dann die Sachen zusammengelegt, zusammengepackt. Du kannst, wenn du einen Netflix-Account hast, hier im Farbbereich dich einloggen und Netflix gucken und hören.
Cool. Hast du auch so ein spezielles irgendwie so ein Auswahlverfahren so also könnte ich mir jetzt irgendwie bei dir vorstellen, so für wenn du Mitarbeiter einstellst oder Auszubildende oder so, ist bei dir dann bestimmt auch so ein bisschen spezieller, wie du da vorgehst, oder?
Wir haben so ein, hast du zufälligerweise, wenn du das gegoogelt hast, von unserem Schuhmodell schon mal gehört?
Von einem Schuhmodell?
Ja, es gibt da so unterschiedliche Menschentypen.
Ja,
so.
Aber nee.
Und wir haben so ein Schuhmodell sozusagen ins Leben gerufen. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das einfach Frisuren transportieren. Und dann gibt es zum Beispiel so Salons, das ist bei uns ein Birkenstock. Das sind so wie der alte Suna, sage ich jetzt mal, wo alles so ganz akkurat ist. Mhm. Und die wissen ja viel über Inhaltsstoffe und wie das Haar von vorne, von hinten nach links und rechts und hier und da fällt und macht und tut. Dann gibt es so ich sage jetzt mal so Premium-Salons oder mit gehobenen Preisen. Da geht es sehr viel um Geld auch. Die sind laut, die kennt man etc. Ich sage mal, das ist so ein Salon wie wir. Dann gibt es einen Turnschuh. Das ist so ich sag mal so ein Party-Spaß-Salon in Anführungsstrichen, wo alles ein bisschen lockerer abgeht. Und dann gibt es einmal eine Ballerina. Ballerina ist Uschi Schnippelbude, der Friseur nebenan, der mit dem Portemonnaie des Kunden denkt. Also ich muss jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Und danach kannst du immer so gehen, welches Salonkonzept du hast. Und danach kannst du auch gehen, was für Mitarbeiter du hast.
Okay.
Oder was für Mitarbeiter du brauchst. Ja, und wenn ich natürlich ein High-Heel-Salon bin, wo es in erster Linie darum geht, um laut zu sein, um aufzufallen, auch Geld zu verdienen. Ja, also meine Mitarbeiter sind alle geldgeil zum Beispiel.
Ja.
So, wenn ich aber jetzt so einen Ballerina einstellen würde, der mit dem Portemonnaie des Kunden denkt, der wird bei mir wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich werden, weil ich den mit Zahlen immer nerve. Ne? Warum stimmen meine Zahlen nicht? Zahlen nicht. Und der hat immer ein Problem, ich kann auch nicht so viel Geld von denen nehmen und die haben doch selber nicht so viel Geld.
Ja, okay.
Auf der anderen Seite macht ein Ballerina total Sinn für bestimmte andere Aufgaben.
Ja, ganz
zum Beispiel darum geht, um Kunden zum Beispiel zu kümmern, dass ein Kunde sich wohlfühlt. Ne? Aber als Friseur ist er nicht, also als Umsatzbringer ist er nicht großartig gemacht. Und er wird wahrscheinlich auch kein Instagrammer sein oder der sich um dein Facebook-Profil kümmern sollte oder wie auch immer, weil der sich das lieber anguckt, als selber was zu posten und sich dafür zu interessieren und zu machen und zu tun. Ich müsste das jetzt mehr in die Tiefe dir erklären, aber das ist eigentlich total geil, wenn du dieses Prinzip einmal verstanden hast und die Charaktere dahinter, dann denkst du nur noch in diesen Schuhen. Und das ist ganz witzig, alle, die unsere Seminare besucht haben, denken in Schuhen.
Ja.
Wenn die mir dann verschreiben, sagen, ja, meine Mitarbeiter so und so ist ein Ballerina und da musst du so und so und so. Und die ist ein High Heel und die ist dies, das, jenes und welches. Ja. Und das kannst du nachher sogar auch auf deine Kunden projizieren. Also was für Kunden möchtest du überhaupt haben? Was ist dein Lieblingskunde? Und dann kannst du weiterschwimmen, wenn du das für dich weißt. Was braucht dein Lieblingskunde, den du haben willst? Ne? Also ist das von mir so ein Birkenstock-Kunde, der weiß im Zweifelsfall, dass es so ein Birkenstock-Kunde ist, der sich die AGBs durchliest, der auch bei der Telekom dann anruft und sagt, du pass mal auf, in deinen AGBs ist das ein Fehler. Ja. Kennst du solche Menschen?
Klar, ja, so. Natürlich.
Und das ist dann total spannend, das nachher zu sehen, wie du wann, wie, wo, was machen kannst. Was für ein Salon bist du, was für Mitarbeiter brauchst du, weil wenn du hier größer bist, brauchst du natürlich auch unterschiedliche Mitarbeiter. Ne? Also beim Fußball sagt man immer, nur mit Ronaldos kannst du kein Spiel gewinnen.
Ja, genau. Die müssen sich ja alle untereinander ergänzen. Und
genau.
Dann, spannend, war gut.
Ja, das ist in der Tat spannend. Kann man leider im Podcast jetzt hier rüberbringen. Ich brauche den Flipchart.
Ja, aber es ist doch gut, dass wir das hier einmal auch mal preisgeben. Mal gucken. Finden bestimmt die Zuhörer auch sehr interessant. Aber wo wir auch gerade von der Digitalisierung sprechen, finde ich auch so spannend, so den Wandel. Wir haben zum Beispiel gerade so ein Film kommt bei uns demnächst raus über so eine Zeitreise, wo wir in den Ursprung des Friseurberufes gegangen sind und jetzt heute die Digitalisierung und alles wird irgendwie über Apps übertragen und dass man mittlerweile Haaranalysen machen kann und den Feuchtigkeitsgehalt messen kann etc. Und so der Wandel, dass man ja am Ende trotzdem, egal wie alt der Beruf ist und egal wie digital alles wird, am Ende braucht man trotzdem irgendwie die zwei Hände, man muss irgendwie noch die Liebe und die Leidenschaft zum Beruf haben. Wie siehst du das so? Also was für Vor- und Nachteile siehst du so zur heutigen Zeit oder so in der Digitalisierung?
Also das ist das, was du gerade sagst. Früher musstest du zwei Haarschneidestühle haben und ein Waschbecken, dann hattest du eine einigermaßen vernünftige Lage und ein großes Schaufenster und dann konntest du dich nicht dagegen wehren, dass deine Bumsbude auch voll ist. So. Heute musst du ja, keine Ahnung, Eventcenter schaffen sozusagen, einen Erlebnisfriseur machen, weil es so ein Überangebot gibt an Friseursalons und das bedauerlicherweise eine Preisschlacht letztendlich ja da draußen ist. Ne? Und wenn ich natürlich kein Konzept habe und mein Rahmen irgendwie nicht passt, mein innerer und äußerer Rahmen von der Company, dann geht es natürlich dann auch nur über den Preis. Ne? Dann sind wir wieder bei dem Dilemma, was Mitarbeiter angeht, etc., wie auch immer. Und deshalb glaube ich, dass das früher viel, 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 viel einfacher war als jetzt. Wenn ich mir das anschaue, ist das auf der einen Seite ist das ein Segen. Es macht vieles einfacher. Allerdings ist oftmals das Problem, ich sag mal, bei Mitarbeitern, die dann nicht so dieses technische Verständnis dafür haben und oder den Sinn dann vielleicht erstmal nicht sehen und erkennen, der dahinter steckt. Ich sehe das bei uns auch immer wieder. Du musst schon immer noch mal motivieren und die Menschen fragen immer, warum? Mhm. Warum soll ich das machen? Oder warum soll ich da hingehen? Oder was habe ich davon? Oder wie auch immer. Ja, das macht es nicht gerade ganz, ganz einfach. Wenn es aber funktioniert und wenn es alle machen, ist das ein Segen. Das ist genauso mit diesen ganzen Bewertungsportalen. Mhm. Wenn du gut dastehst, dann ist das ein Segen. Wenn du nicht so gut dastehst, ist das ein Fluch. Zugleich. Und zurzeit habe ich den Eindruck, dass die Leute im Grunde genommen alle eher meckern sind und Gefühl machen nach negativen Dingen suchen. So nach dem Motto, wenn es mir scheiße geht, soll es ja auch scheiße gehen. Mhm. Und, ich erlebe das ganz, ganz viel. Zum einen in unserer Branche und auch in anderen Branchen, wenn du dich mit Kollegen austauscht oder Leuten, die selbstständig sind. Der Anspruch der Leute wird halt immer höher.
Ja, ja.
Immer höher. Das ist erschreckend manchmal. Mhm. Ja, das ist dann der Nachteil, weil alles so schnell rumgeht und jeder alles gleich lesen kann. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn ich einer negativ bewertet. Was ich schlimm finde an der ganzen Geschichte ist, dass da immer nur Halbwahrheiten drinstehen. Das ist immer das, was mich ärgert. Und dass du als Unternehmen im Grunde genommen immer nett antworten musst. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Wenn ich jedes Mal das reinschreiben würde, was ich denke,
dann würde das
aber ich kann ja nicht schreiben, du Bitch, das habe ich dir dreimal erklärt irgendwie und das stimmt eh nicht, was du da sagst oder ist nur die halbe Wahrheit, dann stehe ich natürlich so da, als ob ich nicht kritikfähig wäre oder nicht als seriöses Unternehmen.
Ja,
das ist natürlich wahnsinnig.
Ja, das stimmt, das sind natürlich schon so die Nachteile. Das merkt man ja auch auf Social Media, ne? Wenn es dann irgendwer gibt, der was nicht so toll findet, ob das ein Produkt ist, eine Farbe, ein Look-Ergebnis, was auch immer oder eine Meinung, dann kann das natürlich ganz schnell eskalieren und da muss man natürlich aufpassen, dass man da keinen Fass aufmacht, ne?
Ja, vor allen Dingen ist es ja immer manchmal so, dass ich bin ja auch in so diversen Friseurforen, wo ich manchmal so denke, eine postet was und dann kommentieren die Leute das immer gleich. Aber wenn ich nicht gefragt habe, wie findet ihr das, dann muss ich ja nicht meinen negativen Kommentar dazu geben. Also entweder sage ich dem was Positives oder ich sage gar nichts. Mhm. Es sei denn, der fragt irgendwie, wie findet ihr die Farbe, die ich gemacht habe, die Balayage, dann finde ich, kann man auch was Negatives schreiben, wenn es einem nicht gefällt aus seiner Sicht.
Ja,
aber mir ist das alles zu negativ behaftet, das Ganze gerade zur Zeit.
Mhm. Ja, das stimmt.
Das finde ich ein bisschen schade.
Ja gut, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an der aktuellen Situation. Ne? Aber ich fand es gerade ganz schön, wie du das mit den Erlebniswelten gesagt hast, weil ein Grund, warum wir auch den Podcast machen, ist, um den Nachwuchs ja so ein bisschen anzukurbeln, dass wir das Image verbessern. Deswegen wollen wir ja unterschiedliche Friseure haben, um einfach verschiedene Profile vorzustellen. Und wenn wir dann halt so besondere Persönlichkeiten haben, die einfach schon viel gemacht haben und einen großen Weg haben, viel erreicht haben, dann zeigt das ja nochmal ein ganz anderes Bild. Also man kann ja in jedem Beruf und das auch im Friseurberuf eine ganz wunderbare Welt aufzeigen, dem Nachwuchs, was man alles aus dem Friseurberuf machen kann. Ich glaube, du bist ja auch nicht immer nur in Hamburg gewesen, sondern du warst, glaube ich, auch mal in New York, habe ich gelesen. Kann das sein?
Nee, ich mache immer, alle 2-3 Jahre mache ich normalerweise eine Salonsafari. Das heißt, ich fliege nach New York oder nach L.A. oder nach London oder wie auch immer und gucke mir Friseursalons an.
Ah, cool.
Und frage die immer, was die anders machen oder besser machen oder warum man zu denen gehen soll dementsprechend. Und habe ich mit meinem Team übrigens auch einmal gemacht, da waren wir auch in New York. Dieses Jahr im Januar waren wir in Miami. Also wir machen einmal im Jahr
so. Und dann fährst du dahin mit denen und fragst den Salon, hey, euch finden wir cool, können wir mal vorbeikommen?
Genau, ja. Also wir teilen das dann immer in Gruppen auf. Ne? Wir sind ja jetzt, keine Ahnung, ich glaube 18 Leute, ich weiß das gar nicht so genau. Wenn wir da natürlich mit 18 Leuten irgendwo aufmarschieren und sagen, hallo, hier sind wir, dann sagen die, es ist schön, dass du da bist, noch schöner, wenn du wieder weg bist. Und nee, das funktioniert nicht, deshalb teilen wir das immer dementsprechend auf. Jeder im Vorfeld erstellen wir mal so eine Art Fragenkatalog, was vielleicht für mich mal ganz interessant ist, aber auch was für Mitarbeiter interessant ist, mal zu wissen, wie das in anderen Ländern funktioniert. Mhm. Ja, also man zieht sich ja immer gerne immer nur das Positive raus aus anderen Salons.
Aber ja, gute
das,
Idee.
Das verbinden wir dann immer mit so einem Kickoff-Meeting. Wo geht die Strategie hin? Was ist uns dieses Jahr wichtig? Wo wollen wir uns verbessern? Was wollen wir vielleicht anders machen? Wie kann ich wen, wie, wo, was unterstützen? Und um auf deine Frage am Anfang zurückzukommen, die ich nicht wirklich beantwortet habe, wie so ein Vorstellungsgespräch aussieht. Es ist in der Tat immer so, dass ich die Leute immer frage, okay, wo möchtest du hin? in den nächsten, sag mal, 5 Jahren? Was ist so, oder kurzfristig, mittelfristig, langfristig dein Ziel? Was kann ich tun als Unternehmer, um dich zu unterstützen, um an dein Ziel zu bringen? So. Und dann siehst du schon immer, ob da was kommt, ob du überhaupt Ziele hat oder nicht. Also muss ja nicht jeder sein Leben gleich planen, bis zum Tode, irgendwie ist ja albern. Ja. Aber wenn du so merkst, dass da so gar nichts ist, oder was ist dir wichtig in einem Unternehmen? Ja, dass wir alle ganz lieb zueinander sind, dass es keinen Küchentrash gibt. Wenn das so alles ist, dann weiß ich schon immer, dass eine Pfeife. Ne? Und das hört sich immer so böse an, aber ich mit denen ganz keinen Krieg gewinnen. Und das finde ich halt immer ganz wichtig. Und das sind die auch, also die Guten sind das nicht gewohnt, weil es ist normalerweise immer andersrum. Ne? Die Frage ist immer, was kannst du machen, dass mein Unternehmen weiter nach vorn bringt? So. Und ich versuche es halt immer anders zu machen. Mhm. Was muss ich machen, damit ich für dich attraktiv bin und interessant bin und sowas? Und das kommt bei einigen. Da hört sich so doof an, bei den Guten kommt das ganz gut an.
Mhm. Denen, ja, glaube ich sofort, auf jeden
die
Fall.
Die auf Bitte und Danke keine Antwort wissen, der muss übrigens bei den meisten sacken. Mhm. Und ich habe lustigerweise auch eigentlich so gut wie keinen meiner Mitarbeiter, der wechselt und beim anderen Friseur anfängt.
Ja?
Sondern wenn, dann wollen die nochmal Abi machen oder einer hat jetzt irgendwie einen Hundetrainer gemacht, die sagt, ich komme mit Hunden besser klar als mit Menschen. Der eine studiert nochmal Chemie. Eine Lehramt oder sowas. Also sie gehen in eine ganz, ganz andere Richtung. Aber dass einer bei mir anfängt und irgendwie zum anderen Friseur wechselt, habe ich eigentlich nicht.
Spricht da für dich. Sehr gut.
Erstaunt mich auch immer wieder, aber ja.
Und die Salons, zu denen ihr dann fahrt, die sind dann da ganz offen, dass ihr da vorbeikommen könnt und dann beobachtet oder dann schaut ihr denn irgendwie einen Tag lang über die Schulter oder habt dann irgendwie einen Tag
mit dem Beruf oder wie ist das? Also wir kündigen uns vorher mal an. Manchmal antworten einige natürlich auch nicht und einige sind da ganz entspannt und sagen, okay, kommt rein, müsst aber ganz leise sein. Oder die gehen in die Ecke und beantworten dann die Frage. Lustigerweise waren die in New York wesentlich offener als in Miami.
Okay.
Hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Du kriegst auch mal mit der Backpfeife, ne? Dass sie sagen, nö, interessiert mich nicht. Klar. Oder melde dich doch vorher mal an, schreib doch mal. Du, dann liest mir deine E-Mails, dann weißt du, dass wir geschrieben haben, dass du nicht geantwortet oder reagiert. Und das ist in der Clique natürlich schwieriger, wenn ich alleine unterwegs bin oder beziehungsweise meine Freundin ist dann gerne mal mit dabei. Dann ist das natürlich wesentlich einfacher, als wenn du dann mit einer Horde ankommst von, wie gesagt, wir teilen das zwar immer auf, aber wenn 5 Leute dann drin stehen, was ist los hier, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig.
Finde ich richtig cool. Ja. Weil wir haben das, wir haben so ein Collective, SKP Collective mit 15, also so ein Team aus 15 Leuten und da haben wir das auch gerade überlegt, dass wir das machen, dass die halt untereinander, voneinander quasi lernen. Ne? Ist ja dann so ein ähnliches Prinzip, dass du halt mit deinem Team woanders reinschaust. Finde ich richtig gut.
Ja, ich finde das, wie gesagt, auch interessant. Es gibt auch mal so eine andere Sichtweise. Also das ist zum Beispiel in New York, wenn du da einen Salon besuchst, da kostet ein Haarschnitt dann mal $300-$500. Das hat natürlich einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Ne? Mhm. Oder die müssen ja auch Tipp geben dementsprechend. Die können jetzt ganz natürlich vorstellen, da wird allerdings auch mehr Hokuspokus gemacht. Ne? Also wenn du $500 zahlst, dann bist du auch nicht in einer Dreiviertelstunde raus. Sondern es dauert dann natürlich schon ein bisschen länger. Aber wenn du dann natürlich da, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Dollar Umsatz machst und kriegst dann dementsprechend nochmal Trinkgeld dafür, dann schmeckt das natürlich auch. Wobei in New York brauchst du das natürlich auch, das Geld.
Ja, klar.
Ist ja Wahnsinn, was das da alles kostet.
Ja, und du bezeichnest dich selber als Workaholic, habe ich gelesen, und dass du immer mal wieder was Neues brauchst, was ja auch zu so einem, oder erzähl erst mal.
Ich weiß aber gar nicht, habe ich gesagt, ich bin Workaholic?
Habe ich auf jeden Fall so oft gelesen.
Ist das so?
Ja.
Du nicht alles so glaubst. Du sollst du nicht alles glauben,
was du denkst. Ja, ich muss ja erstmal gucken hier, was frage ich den guten Michi denn so? Was macht er so?
Also, Arbeit ist jetzt kein Fremdwort für mich und in jungen Jahren war das tatsächlich so oder auch als ich die Klamotten dann noch gemacht habe und den Friseursalon noch hatte, habe ich jeden Tag immer so 12 bis 16 Stunden gearbeitet, 6-7 Tage die Woche und im Laufe des Alters ist das natürlich auch mal ein bisschen weniger geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kriege ich jetzt auch nicht mehr geschissen. Also jetzt 6 Tage jeden Tag da 12 Stunden. Also A, habe ich da keinen Bock mehr drauf und B, kriege ich das auch nicht mehr hin. Und was ich aber immer habe, ist in meinem Kopf, ich langweile mich sehr schnell. Das heißt, ich habe ein Projekt, das mache ich. Im Idealfall mache ich das so fertig. Das kann aber auch sein, dass ich sage, okay, das ist mein Projekt, das finde ich geil, das finde ich cool, das leite ich in die Wege. Und da muss ein anderer weitermachen, weil mich das dann schon wieder fast langweilt und ich das nächste wieder im Kopf habe. Und das ist immer so ein bisschen mein Problem. Ich bin immer so rastlos.
Ja, okay, verstehe. Aber es ist ja auch was Schönes, weil du hast ja super viele Sachen auch dann dadurch an die Wege geleitet, ne? Also erzähl ruhig mal von deinen Jacken zum Beispiel, weil wahrscheinlich gerade so die jungen Leute werden das wahrscheinlich nicht kennen. Ich habe auch gelesen, dass irgendwie Robbie Williams, Christina Aguilera und viele haben irgendwie die Jacken getragen. Du hattest ja die Hamburg-Jacken für Hamburg und Berlin, wo das Hamburger Wappen drauf war oder Berlin drauf stand. Und was du gemacht hast, so habe ich das gelesen, berichtige oder korrigiere mich, wenn es falsch ist, weil man von deinem Salon Cut for Friends gesprochen hat, aber gar keiner wusste, wo der eigentlich ist. Deswegen kamst du auf die Idee. Also, oder Hamburger Jacken, genau. War das so?
Ja, das hast du sehr gut gelesen. Oder das hast du auch sehr gut wiedergegeben.
Sehr gut.
Die Geschichte war dann, dass du vielleicht irgendwie über Cut for Friends gesprochen hast und hast dann irgendwie was gesehen oder gehört oder wie auch immer. Heute guckt man ja kein Fernsehen mehr. Heute guckt man Netflix oder haut sich bei Amazon Prime irgendwie was rein, wie auch immer. Und damals war das noch nicht so. Da habe ich mir gedacht, jetzt findet das einer interessant, aber weiß gar nicht, wo es uns gibt. Irgendwie. Weiß auch gar nicht, damals hat man auch noch gar nicht so gegoogelt irgendwie, wie jetzt damals.
Ja, ja,
so blöd, 20 Jahre her. Und so kam ich auf die Idee, Trainingsjacken zu machen, wo dann dementsprechend die Stadt draufsteht und dann das Wappen der Stadt und dann Cut for Friends irgendwie darunter. Und das habe ich ehrlich gesagt nur so ein bisschen aus Spaß und Jux und Dollerei gemacht und habe die hier in Hamburg gekauft, habe die nur veredeln lassen, die Jacken, also bedrucken und besticken lassen. Und es gab so zwei Hersteller davon und der eine hatte eine gute Qualität und eine scheiß Passform und der andere hatte eine schöne Passform und eine scheiß Qualität irgendwie. Also so, und dann hab ich mit meinem Drucker da gesprochen und sagte, du, ich hätte gerne die Qualität von der einen Jacke und die Passform von der anderen Jacke. Und dann sagt er, ja, dann lass du doch welche machen und gib dir mal den Kontakt. Und dann habe ich das machen lassen. Und da wollte die machen lassen, dann musste ich, glaube ich, 1000 Stück musste ich davon nehmen. Und das war natürlich viel zu viel irgendwie für mich damals. Und ich hatte damals meinen Salon in Hamburg-Eppendorf und hatte drei Freunde, die so Klamottenläden hatten, so kleine Boutiquen. Und dann habe ich gesagt, du, nimm doch mal jeder von euch hier 250 Jacken. Schaut euch das mal an. Bei mir im Friseursalon läuft das super gut. Und nach einem Monat sprechen wir uns wieder. Und das, was ihr verkauft habt, da schreibe ich euch eine Rechnung für. Und was ihr nicht verkauft habt, das gebt ihr mal einfach wieder. So, und dann musste ich die nur überreden, weil die keinen Bock drauf hatten und das an die Scheiße fanden und mir nicht geglaubt haben.
Sorry.
Und der eine hat ohne Scheiß am nächsten Tag angerufen und die beiden anderen am übernächsten Tag und haben gesagt, Michi, ich brauche neue Jacken.
Nein.
So. Und dann habe ich mit dem einen Kumpel von mir zusammengesetzt und habe gesagt, naja, okay, was mit Hamburg funktioniert, das muss auch mit anderen Städten funktionieren.
Ja.
Und dann fallen dir natürlich ein paar Städte an. Als nächstes dann in Berlin, dann hast du München und Frankfurt, Düsseldorf und so Kram. Und also Städte hatten wir genug, aber Geld hatten wir keins. Mhm. Und dann haben wir Freunde gefragt und die einen haben uns 150.000 Euro geliehen, der eine Freund. Und der Bekannte hat uns 100.000 Euro geliehen. Und wir hatten ein bisschen was, hatte ja auch gar keine Ahnung von dem Business. Also ich habe Haare geschnitten, jetzt soll ich mich mit Produktion, mit Zoll, mit Reklamation, Retouren, was weiß ich, wie, was auseinandersetzen. War eine wilde Zeit. Und also hätten wir damals von der Bank so 500.000 Euro gekriegt, dann wäre ich, glaube ich, heute Millionär. Aber gab es damals nicht von der Bank. Wir haben nachher insgesamt 65 Städte gemacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mhm.
Und wir hatten damals einen Handelsvertreter über den Kumpel von mir bekommen. Wir haben, muss ich jetzt lügen, ich glaube in 4 Wochen 2 Millionen Euro Umsatz geschrieben, hatten einen Internetshop, da hatten wir 800.000 drauf innerhalb kürzester Zeit, hatten aber gar nicht so viele Jacken zum Ausliefern.
Mhm.
Das ging gar nicht. Dann war der Internetshop noch falsch programmiert, weil du was nicht zuordnen konntest.
Ja,
dann keine Rechnungsnummer oder irgendwie sowas. Und dann kam die Polizei, die kannten wir schon nachher. Die wussten ja, dass wir keine Betrüger sind. Wir haben das dann dicht gemacht und alles zurückgezahlt, wenn wir das nachher genau zuordnen konnten. Also es war eine echt wilde Zeit, eine spannende Zeit. Und du hast im Grunde genommen jeden Tag Probleme gehabt und hast auf die Fresse gekriegt. Aber das waren halt coole Probleme, weil also wenn du erfolgreich bist, dann interessiert dich Probleme ja nicht so wahnsinnig. Ja? Wenn du Probleme hast und das läuft irgendwie alles nicht, dann zieht dich das halt ziemlich runter. Insofern war das eine coole, geile, witzige Zeit. Kann ich nicht anders sagen.
Und dann hast du irgendwie Robbie Williams einer zugeschickt aus Spaß und der hat sie beim Konzert angezogen.
Und Das kann ich dir sagen. Ja, eine Freundin von mir ist mit Robbie Williams befreundet gewesen und dann hat er eine Deutschlandtour gemacht, war damals noch ist von Adidas gesponsert worden. Das erste Konzert war in München und dann hat er in Berlin gespielt, in der Waldbühne. Und ich war im Backstage-Bereich mit ihr und hatte dementsprechend die Jacke mit und ich glaube noch ein, zwei T-Shirts von dem Kasper-Kram von uns. Und da kam er kurz an und hat sich für die Sachen bedankt und ja, ist dann auf die Bühne gegangen, hat sein Konzert dann irgendwie gegeben. Und danach war noch so eine Aftershow-Party und da war ich dann auch noch eingeladen. Und dann kam er zu uns an den Tisch und sagte, du, ich wollte mich noch mal kurz vorstellen, jetzt in Ruhe, weil vom Konzert sind ja auch mal ein bisschen aufgeregt, die Jungs. Und ja, mein Name ist Robbie Williams, wollte mich noch mal für die Klamotten bedanken und ich wollte dir nur sagen, ich werde das demnächst mal tragen. Dann nee, habe ich gedacht, so, ja, Sappelmann, du Sappelarsch, ja, ne? Ja. So als ob du hier die Jacke tragen würdest, du Vogel. Ne? Und ich muss aber eins sagen, ich stehe ja auf Frauen. Da schäme ich mich auch nicht für, sondern ich finde euch großartig. Der Junge hat Augen und einen Blick. Ich kann das verstehen, dass viele Mädels den Knuffel finden.
Okay.
Das sind heiße Spatzelchen, wenn der dich anguckt.
Okay.
Da muss ein kleiner Tiger in dem stecken.
Gut.
Aber das nur so nebenbei. Ja, und dann will ich nicht vergessen, am nächsten Tag saß ich nach der Arbeit draußen, lustig beim Italiener. Und da ging auf andauernd mein Telefon. Dann waren natürlich ganz viele Hamburger in Berlin und die Hamburger kannten ja die ganzen Jacken. Und da haben mir mal die Bilder geschickt. Robbie Williams hat deine Jacken an, irgendwie so eine, ich glaube, eine Camouflage war das mit Berlin drauf. Und ich glaube, Adidas hat sich auch richtig gefreut, dass der die Jacke von uns an hatte.
Ja, glaube ich.
Von denen habe ich übrigens ein böses Schreiben irgendwann mal gekriegt. Oh, wegen ihr Streifen. Und ja, das war natürlich ganz, ganz, ganz cool dann. Und dann, ich glaube, Effenberg hat eine Jacke in seinem Buch. Jetzt fragen sich die jungen Leute, wie Hustefuck ist Stefan Effenberg?
Kenn ihn.
Kennst du?
Sicher.
Sehr gut. Der hat so eine Jacke irgendwie an. Also das ist echt irre. Gefühlt war das immer so, wenn irgendein Star nach Hamburg gekommen ist oder wie auch immer. Da kam immer das Management an und dann hat diese Jacken geholt von der jeweiligen Stadt und dann haben die Fotos damit gemacht. Also das war echt.
Das ist ja mega cool. Und dann steht ja auch überall stand Cut for Friends.
Genau, ja. Dabei, ne? Ja, das war echt.
Und hast du auch irgendwen von denen die Haare geschnitten?
Ah, wir haben damals, oh Gott, ich hasse ja dieses Wort Promi-Friseur, ehrlich gesagt. Ich finde das immer ganz, 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 ganz schlimm. Ja, wir haben einigen die Haare geschnitten, aber ich lege da so wenig Wert drauf. Also wenn ich nicht gerade Fußball gespielt habe, habe ich die ehrlich gesagt gar nicht großartig erkannt.
Ja.
Also eine Christina Aguilera jetzt nicht, ne?
Ja,
und Lionel Richie auch nicht, der hat auch immer eine getragen. Der hat mich schon mal geärgert, dass ich die ganzen Fotos und Berichte nicht aufbewahrt habe.
Hast du nicht?
Nee, gar nicht.
Verrückt, irgendwie. Warum?
Dumm.
Ja, total.
Irgendwo wahrscheinlich beim Umzug oder Ex-Freundin, die mich rausgeschmissen hat irgendwie und hat gesagt, hier, pass mal auf, das hast du jetzt davon.
Ja.
Wer sich scheiße benimmt. Ja. Da sind die Berichte weg.
Ja, der Pech. Aber du wirst ja auch wahrscheinlich der Laden, der wurde ja wahrscheinlich eingerannt von zig Leuten dann, oder?
Ja, wir konnten uns.
Da hast du ja wahrscheinlich nicht, dann auch schon einen Unterschied bemerkt.
Nicht beschweren. Aber das ist immer, ich habe das damals auch gedacht. Wir waren mal in der Bild am Sonntag, war wahrscheinlich im Zweifelsfall wieder irgendwie wegen Jacken oder so ein Kram. Also es gibt ja auch gefühlt keinen Sender, wo wir nicht zu sehen waren. Und da hast du eine Doppelseite da irgendwie in der Bild am Sonntag gehabt. Da hast du gedacht, wow, 50 Millionen Menschen haben das jetzt gesehen und alle wollen zu dir, wo kriege ich jetzt 300.000 Friseure her, die ich einstellen kann? Das ist, ob du dann nur einmal einen Tag zwei Seiten drin, über zwei Seiten drin stehst, das interessiert keine Sau. Also viel wichtiger ist, dass du häufig drin stehst, als einmal groß. Es sei denn, so eine böse Schlagzeile ziert, dann mag das vielleicht anders sein. Nee, die haben uns jetzt nicht die Bude eingerannt. Also, das war immer alles okay, aber.
Ja, okay. Und dann jetzt machst du ja keine Trainingsjacken mehr oder generell in der Fashionbranche.
Nee, wir haben das verkauft. Die Gebrüder Heinemann, weiß ich, ob dir das was sagt, Flughafen, die haben das gekauft. Die haben das dann auch noch eine Weile gemacht. Dann haben die das nicht mehr gemacht. Und ich habe das, glaube ich, vor 2 Jahren habe ich das zurückgekauft.
Ah, okay. Also und jetzt gibt es wieder welche.
Nö, also die Namensrechte habe ich zurückgekauft, aber nichts damit gemacht.
Okay. Und also bist du jetzt aus der Fashion-Szene, sag ich mal, raus oder schwebt dir da was vor, dass du da wieder nebenbei weiter was machen willst?
Ach, das ist, glaube ich, immer so. Der Traum eines jungen Menschen ist, eine Bar zu haben und Klamotten zu machen, oder?
Hast du nicht auch eine Bar mit in deinem Salon?
Ja, haben wir auch. Wir haben früher immer Glühweinpartys gemacht, die waren übrigens legendär.
Ja, das glaube ich.
Der erste Salon war ja in Eppendorf und da war hinten ein Garten mit drin. Und dann habe ich, Leute, die schon mal auf Ibiza waren, kennen sicherlich diese marokkanischen Zelte. Und so eins haben wir mal bei uns aufgebaut. Das war, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter es hatte. Relativ unwichtig für die Geschichte. Sehen die jedenfalls cool aus. Und das haben wir einmal im Jahr gemacht. Da waren dann immer so mit Kommen und Gehen so 500, 700 Leute. Ging dann auch meist immer relativ lang. Sollte immer nur von 15 Uhr bis 20 Uhr gehen. Ging dann auch bis 8, allerdings bis 8 Uhr morgens manchmal. Mhm. Und das war, ja, das waren auch lustige Zeiten. Hm.
Was ich mich auch frage ist, du hast ja diese Totenköpfe an deinen, kannst du also hier als Ring,
ja.
Kannst du damit Haare schneiden oder ziehst du die dann aus?
Nee, die lasse ich dran. Aber den hier, der ist manchmal in der Tat ein bisschen nervig. Nee, das ist, muss man, die sind relativ schwer. Wenn ich die mal vergesse, dann fahre ich bei der nächsten Möglichkeit nach Haus und muss die holen. Das ist, wenn ich die nicht drum habe, das werde ich wahnsinnig. Dann fehlt mir was. Was ich dir aber noch mal erzählen kann, was vielleicht mal ganz spannend ist.
Ja, erzähl
ist,
mal.
Es gab mal Zeiten, da gab es eine Love Parade.
Ja.
Und da war ich mal eingeladen von einer Hamburger Firma, die fängt mit O an und hört mit O wieder auf. Mhm. Ohne Werbung machen zu wollen. Und die haben ja so ein LKW gehabt, wo man halt dementsprechend Party feiern konnte. Und dann stand ich dann auch lustig auf dem Partybus. Und neben mir standen zwei Mädels und irgendwie kamen wir so ins Gespräch, wie das halt so ist. Und dann fragte ich, was die so jobmäßig machen. Und dann sagten die so, sie haben gerade Abi gemacht und sie wüssten noch nicht, was sie in Zukunft machen sollen. Mhm. Irgendwie studieren, aber was wüssten sie halt noch nicht. Und dann habe ich so spaßeshalber so gesagt, naja, okay, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen wollt, dann kommt ihr nach Hamburg, macht bei mir eine Friseurlehre und dann schauen wir mal weiter. Und dann sagten die zwei so völlig arrogant und überheblich, wir machen doch nicht Abi, um Friseurin zu werden. Mhm. Und lustigerweise war das damals bei uns in der Tat so, wenn du bei uns eine Lehre machen wolltest, musstest du Abi haben.
Ja.
Also bevorzugterweise, zumindest Realschulabschluss, eine mittlere Reife. Sonst haben wir dich gar nicht genommen.
Mhm.
Die Zeiten haben sich natürlich allerdings auch geändert. Mhm. Aber das hat mich wahnsinnig geärgert. Damals schon, das ist ja schon, oh Gott, keine Ahnung, ich bin jetzt 22 Jahren selbstständig, da war ich noch relativ jung, also keine Ahnung, 18 Jahre oder sowas, da war ich noch nicht so lange selbstständig. Das hat mich damals irgendwie so angespornt. Und wenn ich mir das heute anlöse, ich weiß nicht, was aus den zwei Mädels geworden ist. Und bei mir ist es jetzt auch noch natürlich nicht so, dass ich nicht weiß, wohin mit meinem Geld oder wie auch immer.
Mhm.
Aber wenn ich mir das mal anschaue mit den Möglichkeiten, ich komme ja auch aus ganz einfachen, schlichten Verhältnissen. Mir hat auch irgendwie keiner was geschenkt und gemacht und getan. Glaube ich, habe ich das schon einigermaßen vernünftig hingekriegt.
Mhm.
Und wenn ich das irgendwie dementsprechend hinkriege, bin ich mir sicher, dass es noch tausende andere junge Menschen gibt, die das mindestens genauso gut hinkriegen oder sogar noch besser irgendwie. Ne? So, weil ich glaube, dass es heute auch ein bisschen einfacher ist, sich zu informieren, was du wann, wie, wo machen kannst, musst, um erfolgreich zu sein, als damals irgendwie. Ne? Und vielleicht lache ich mich ja heute über die zwei tot.
Ja.
Ich weiß, was aus denen geworden ist.
Was würdest du denn heute sagen, also wenn du sie irgendwie überzeugen wollen würdest?
Ach gar nicht, ich muss gar keinen mehr überzeugen. Also ich habe tatsächlich, gab es in meiner Lehrzeit damals auch Zeiten, wenn mich einer gefragt hat, was machst du denn beruflich? Dann bin ich Friseur. Was hast du gesagt? Ich bin Friseur. Ich habe dich nicht verstanden. Kannst du es nochmal sagen? Ich bin Friseur. Ach, Friseur bist du? Psst, bloß nicht so laut. Weil ich mich wirklich geschämt habe, Friseur zu sein. Das war mir irgendwie unangenehm, weil Friseur sind ja nur die Leute, die in der Schule scheiße waren und die dumm sind und wie auch immer. Und heute sitze ich da und stehe da und schmunzel darüber, sagt das voller Stolz, dass ich Friseur oder Friseurunternehmer bin und
ich habe das auch immer früher gesagt, ja, ich bin Friseurin, aber ich mache auch noch mein Fachabi. Das musste ich immer noch nebenbei sagen, damit das irgendwie aufgewertet wird, was totaler Schwachsinn ist.
Und was ich vergessen habe zu sagen in der Geschichte,
na?
Ist damals, dass ich zu den zwei Mädels gesagt habe, und so sehe ich das tatsächlich, selbst wenn wir so dumm sind und die so schlau sind, die zwei Abi-Mäuse da, ich bin ja lieber der Schlaue unter den Dummen, als der Dumme unter den Schlauen. Also nochmal wieder so einen lustigen Anwalt, der ein scheiß Examen gemacht hat, der irgendwie und einer von vielen ist und nicht der Cleverste ist, dem braucht wahrscheinlich kein Mensch. Aber wenn du irgendwie ein bisschen cleverer, ein bisschen pfiffiger, ein bisschen ehrgeiziger bist in einer Branche, wo mehr Künstler als im Grunde genommen Unternehmer unterwegs sind und so ein gewisses unternehmerisches Gehen oder Denken hast, dann hast du es natürlich viel, 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 viel leichter, als wenn du dich in so einem Haifischbecken irgendwie bewegst.
Ja, total, auf jeden Fall. Und dann glänzt du. Michi, du machst irgendwie so viel, ob hier Jacken oder mit deinen Mitarbeitern, deine Safari-Touren, so was. Aber immer kommst du wieder so, die Basis so ist ja, ist schon der Friseur für dich und der Friseurberuf scheint dich irgendwie immer so zu erden. Das ist so, oder?
Ja, das, also dadurch, dass wir diese Base haben vom Friseursalon, der nun auch gut funktioniert und läuft, gibt es mir natürlich die Möglichkeit und die Freiheit, andere Sachen auszuprobieren. Also wenn ich jetzt die, Rock Your Salon-Geschichte zusammenkomme, also als wir diesen Lockdown hatten, habe ich mit Robert ja angefangen, diese Plattform da zu machen und dass das so abgeht, wussten wir jetzt auch nicht. Aber das hat mir auch Spaß gemacht irgendwie, weil wir uns das halt, also weil wir diese Base haben, die uns irgendwie dementsprechend ernährt. Und das ist so toll, wenn du eine Sache hast, wo du sagst, okay, ich bin nicht davon abhängig, sondern all das, was ich da mache in dieses Projekt, ist eigentlich meine Liebe reinstecke und meine Energie und meine Zeit, die ich da reinstecke irgendwie. Und ich kann mir das leisten. Und du kannst ja alles kaufen, aber Zeit kannst du ja nicht kaufen halt. Ne? Also irgendwann steht der Sensenmann vor dir und sagt, du, pass mal auf, mein Freund, jetzt hast du genug Glühwein getrunken, jetzt ist vorbei. Und das gibt dir so viel, ja, so viel Freiraum und Spielraum, wenn du diese Base als Friseur hast, irgendwie dementsprechend, oder als Friseursalon.
Was machst du, wenn deine Tochter nach Hause kommt und irgendwann sagt, du Papa, ich möchte auch Friseur werden?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das werde ich häufig, oder frage ich häufig mal Kunden dementsprechend. Und das ist immer ganz süß zu sehen. Dann steht deine Kundin, sitzt dann da und kriegt einen hochroten Kopf, kriegt eine Schnappatmung und ja, Marianne, überleg dir das gut. Das ist schon anstrengend als Friseurin. Das Ganze stehen, die Arbeitszeiten. Und dann warte ich ja immer auf dieses Thema und das beschissene Geld. Ne? So, und da warte ich ja immer auf den Moment, dass sie sagen, ja, okay, und der beschissene Verdienst. Ne? Das Gehalt ist ja bescheiden. Irgendwie. Das sagt dann einmal immer keiner. Und dann sage ich immer so, ja, und hier, das Geld ist kacke, oder? Das ist definitiv. Ja, darum geht es ja gar nicht in erster Linie. Das ist natürlich albern. Ne? So. Und dann wird das Gesicht noch röter und die Schnappatmung nimmt noch dementsprechend zu. Und das ist halt immer das, was ich ganz traurig finde. Und dann, wenn ich die Frage, was denkst du denn, was so eine Friseurin verdient? Dann kommen die manchmal mit Zahlen um die Ecke. Und wenn ich denen dann so sage oder erzähle, was ein Friseur bei uns verdient, der sich allerdings auch wirklich den Arsch aufreißen muss und sich weiterschulen muss und weiterbilden muss und, dann sind die immer ganz erschrocken, was alles so geht. Und wieder, wir sind sicherlich eine Ausnahme ist jetzt einmal, weil es gibt hier genug andere Salons oder mittlerweile so viele gute Salons, wo du wirklich gutes Geld verdienen kannst. Ne? Und mein Tipp ist, sucht euch einen Salon aus, wo ihr eine grundsolide Ausbildung bekommt, wo es auch mal, ich sag mal, ein bisschen Arschtritt gibt oder mal verbal eins in die Fresse gibt oder wie auch immer. Weil das hilft euch dermaßen, wenn ihr so ein bisschen durch diese harte Schule geht, das verstehst du als junger Mensch nicht immer unbedingt. Und es ist auch kein Zuckerschlecken, finde ich, eine Friseurlehre zu machen. Also ich weiß nicht, wie dir das damals ging.
Ja, total ehrlich, ja.
Der Anfang ist hart, gerade wenn du in Salons bist, wie bei uns zum Beispiel, oder ich nenne jetzt einfach mal wieder als Sassoon. Die Leute, die jungen Leute denken oftmals, sie haben dreimal Haare geschnitten und dann können sie schon an Kunden ran. Das ist natürlich völliger Schwachsinn,
total, ja.
Völlig albern. Und gerade wenn du im hochpreisigen Segment bist, solange alles gut gehen würde, ist ja alles in Ordnung. Aber sobald es halt nicht gut geht und die Leute werden halt einfach immer kritischer, dann hast du natürlich ein Problem. Und das geht nur durch harte Arbeit. Aber wenn du das durchgezogen hast, dann hast du so eine grundsolide Ausbildung. Guck mal, du hast auch Friseurin gelernt. Ich soll dich nicht böse gemeint, aber wie nennt sich dein genauer Job, deine Bezeichnung?
Jetzt aktuell? Digitalmanager.
Hast du damals sicherlich auch nicht dran gedacht, als du eine Friseurlehre gemacht hast, nee, dass du Digitalmanagerin wirst. Ob du als Trainer arbeitest, irgendwie, ob du nachher vielleicht ein Businessberater wirst, ob du auf der Bühne stehst vielleicht irgendwie. Also es gibt so viele schöne, tolle Sachen bei uns in dem Job und so viele tolle Stories, die sich da entwickelt haben.
Ja,
und man sagt immer, ja, man soll das nicht das Geld deswegen machen. Geld ist halt wahnsinnig wichtig, finde ich. Oder es macht vieles einfacher. Nur von Leidenschaft allein kannst du auch nicht leben. Aber das kannst du wunderbar verwenden. Gibt ganz, 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 ganz tolle Möglichkeiten. die du heutzutage hast. Und weiß nicht, fällt dir noch irgendwas ein? Das kannst du noch
es, ist
alles
ja auch, es ist ja auch nicht nur so, dass, nur das Haare schneiden. Ne? Es ist ja auch so dieses der Kontakt einfach mit den Menschen. So, also ich finde sowieso, Menschlichkeit ist irgendwie so das Wichtigste, was man haben kann, um irgendwie erfolgreich so zu werden. Ja, um einfach irgendwie einen guten Weg zu gehen, finde ich. Und dass du halt mit Menschen umgehen musst. Und ja, und das bist ja tagtäglich in dem Friseurberuf. Also dass du halt einmal das Künstlerische hast, aber auch, dass du kreativ bist und mit den Menschen, mit Menschen einfach kannst.
Ich bin immer bei meiner Oma groß geworden und meine Oma hat immer zu mir gesagt, du Michi, keine Ahnung, wenn die schlechte Note nach Haus gebracht hat, Michi, in Geschichte, das kannst du noch lernen. Aber wenn du einen scheiß Charakter hast, dann wäre das ein enges Höschen.
Ja, genau.
Und da hat sie einfach recht. Also meine Oma hat mir noch ein paar Werte mitgegeben, auch wenn man das vielleicht nicht heute alles raushört. Aber wer mich besser kennt, weiß, dass mir Werte wie Freundschaft, Loyalität etc. wahnsinnig wichtig sind.
Nicht ohne Grund machst du das Ganze und, ja auch für deine ganzen Mitarbeiter. Ne? Und das macht dich ja, also das ist ja eine ganz besondere Stärke. Das hat ja einen Grund, warum die deine Leute so bei dir bleiben, warum die weiter wachsen wollen, warum sie dir das Vertrauen ja auch geben, dass du sie entwickeln
darfst. Ach, Pamela Papp, die sind alle nur geldgeil. Sobald ich das um die Hälfte kürze, sind die alle wieder weg morgen. Nein, ja, denke ich auch mal. Aber wie gesagt, das sind...
Und man muss aber, man muss denen halt aber auch die Wege zeigen, die man hat, ne? Das, also, das ist natürlich auch wichtig, dass man den Jungen, also viele sehen ja gar nicht, was man alles für Möglichkeiten hat, dass man in andere Länder kann, dass man irgendwie auch auf einer Bühne stehen kann, dass man anderen was beibringen, lehren kann, dass man irgendwie, keine Ahnung, selbst Berufsschullehrer kannst du werden,
genau,
ins Marketing kannst du gehen, irgendwie, ne? Also, zum Beispiel bei mir jetzt, ich bin bei, jetzt bei Schwarzkopf Professional im Digital Marketing und das ist natürlich auch mega passend, dass ich die Friseurexpertise auch noch im Hintergrund habe. Ne? Und ja, ohne Ende Möglichkeiten.
Das denke ich auch. Da hat man sich am Anfang der Lehre jetzt gar nicht unbedingt so den Kopf gemacht, wobei ich glaube, dass es heute natürlich viel mehr Jobs gibt als vor 20 Jahren oder 30 Jahren, 35 Jahren, als ich gelernt habe. Da gab es ja gefühlt den ganzen Kram noch nicht oder so. Ne?
Ja, ja. Was sind so deine Ziele noch? Also gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das ist so irgendwie, da möchte ich gerne noch hinkommen? Irgendwie, weiß ich nicht, willst du irgendwie noch deinen Laden ausweiten? Oder also musst du da jetzt auch gar nicht so jetzt irgendwie spezifisch drauf eingehen, aber gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, boah, das fände ich echt noch schön, wenn ich das in meiner Friseurkarriere noch machen könnte?
Also ich habe natürlich schon immer noch Ziele, aber die behalte ich jetzt mal eher mal so ein bisschen für mich. Mhm. Also mein Ziel ist es, wie gesagt, den Leuten immer was beizubringen, auch wenn die bei uns. Und ich möchte ganz gerne, dass die fachlich weiterkommen. Ich möchte ganz gerne, das hört sich so blöd an, aber auf menschliche Art und Weise irgendwie ein bisschen was mitgeben. Mhm. Und halt das Finanzielle. Also ich sage ja immer, dass meine Mitarbeiter die bestbezahltesten Friseure Deutschlands sind. Mhm. Meine Beste, die, also wenn die nicht Minimum 4.500 Euro brutto verdient, dann ist sie maulig.
Okay. Mhm.
Klar, wenn einer Scheiße bei mir verdient, dann sind es halt diese 2.5, dann hatte der aber auch Urlaub oder war krank oder was weiß ich was. Mhm. Sagen wir so, die Schlechten verdienen so 2.5 bis 3.5, die Mittleren so 3.5 bis 4.5 und die Guten zwischen 4.5 bis 6 hört es dann auf. Also die jetzt nach Corona hat immer 7.500 Euro im Monat verdient. Das finde ich jetzt für einen Friseur natürlich schon
total
extrem. Ne? Ja. Da gibt es, glaube ich, manch einen, der studiert, der nicht so viel Geld verdient halt dementsprechend. Ne?
Ja, ja.
Aber die müssen sich auch ein
Fragen sich ne? Ja, also, genau, ich wollte gerade sagen, da fragen sich wahrscheinlich viele, die das hören, so, ja, wie macht man das dann?
Das ist ganz einfach. Du buchst dir erst das Bootcamp bei Rock Your Salon, dann buchst du dir die Masterclass bei Rock Your Salon. So, dann weiß ich noch nicht, was du dir als nächstes buchen kannst. Und dann verdienst du so viel oder noch mehr. Das ist aber in der Tat irre, das ist auch eins meiner Ziele, klar, diese Businessgruppe da weiter zu entwickeln mit dem Robert zusammen,
ja.
Den ich übrigens auch mal einladen würde an deiner Stelle. Der hat nämlich auch ganz viele tolle, schöne Geschichten zu erzählen.
Okay.
Im Zweifelsfall auch viel, viel spannender als mein Kram. Und das hört sich so doof an, aber wenn wir so Leute coachen und aus denen wird irgendwie was, da geht mir einer bei ab. Das finde ich, freue ich mich ein Loch in den Arsch.
Das ja auch. Also,
das ist, wenn ich hier so eine, wenn du ein bisschen rumgegoogelt hast, diese Jan. Diese Blonde da, das blonde Gift, was du gesehen hast, auf der Internetseite oder so ein Kram. Wenn ich mal sehe, wo die war früher mal bei Heiko Bott, weiß nicht, ob der das noch was sagt. Mm-mm. Heiko Bott, der saß hier immer lustig, ist allerdings so Konkurs gegangen, sagen wir mal. Wenn ich mir so sehe, wie die bei mir angefangen hat und wie die sich entwickelt hat und macht jetzt so einen Redken Artist und ziemlich ehrgeizig und abschränkend, das Anstrengendste, was ich an Mitarbeiterinnen habe, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist schon cool, das zu sehen, und das bringt mir dann auch echt Freude. Und ja, Traum wäre letztendlich von mir, dass die Leute, die bei mir sind, dass die im Grunde genommen später vielleicht irgendwann mal das Unternehmen weiterführen, gemeinsam, so Fadi sich immer ein bisschen mehr zurückzieht. Mhm. Und das wäre so ein kleiner Traum von mir. Ich habe die sogar bei mir im Testament verankert. Krank, oder?
Naja, also man merkt auf jeden Fall, dass sie dir sehr am Herzen liegen. Ja. Und das ist ja natürlich schön, wenn, also ne, das ist ja was ganz Besonderes, wenn man einen Chef hat, seine Mitarbeiter liegen einem so am Herzen und man steckt da so viel Liebe da rein, dass die wachsen. Und er freut sich so sehr daran, wie die dann aufblühen und immer weitermachen wollen und bei einem bleiben und dankbar sind. Das ist auch, glaube ich, auch so das schönste Kompliment für einen, ne?
Ja, das ist ganz lustig. Ich habe mich auch schon mit so ein, zwei Kollegen unterhalten, die selbstständig sind. Die sagen, wie ärgerst du dich nicht, wenn du denen so viel Kohle überweisen musst am Monatsende? Ich sage, nee, ich finde das geil, ich finde das cool, weil ich weiß, dass sie einen geilen Umsatz gemacht haben und dass sie fleißig waren irgendwie dementsprechend. Mhm. Und dann haben die das auch verdient und die sollen das auch haben. Sag ich, das dankt dir doch später keiner. Und wenn du jetzt hier jedem 1.000 Euro weniger zahlen würdest im Schnitt, dann wären die immer noch gut bezahlt und dann hätte sie 10.000 Euro jeden Monat mehr. Das mag sicherlich gut und gern sein, aber mir geht's gut finanziell. Klar, da haben wir noch Luft nach oben. Ja. Aber im Großen und Ganzen geht es mir gut und ich habe Freude an dem Job. Die bringen mir Freude. Es ist ein gutes Team, wir lachen viel. So mein größtes Highlight war zum Beispiel in der Corona-Krise, haben die ein Lied für mich geschrieben und getextet. Ja. Das ist mir sehr nahe gegangen und das war schon cool.
Ach schön, und dann...
Dass ich wieder emotional werde hier, fällt mir gerade ein.
Ach, ich muss nochmal einen Schluck Tee trinken. Und dann, wie haben sie es dir präsentiert? Im Salon vorgesungen, oder?
Nee, die haben ein Video gemacht.
Okay.
Weil das war ja immer so ein bisschen auch eine Lockdown-Phase dementsprechend.
Ach so, okay,
und damit nicht alle so zusammenhängen und hier und da und Abstand.
Das ist ja
und ja, das war in der Tat, war das süß und niedlich. Das war so eins meiner Highlights.
Ja, und das ist ja viel wertvoller, ne? So einen Dank von denen dann zurückzubekommen.
Ja, total.
Stärkt einen ja dann. Das ist doch schön. Zeigt auf jeden Fall, dass du ein ganz toller Chef bist, Michi. Und ich muss auf jeden Fall unbedingt mal in deinen Salon. Ich bin total gespannt, wie es bei dir aussieht.
Das machen wir, wenn die Bar wieder öffnet ist. Sie ist ja geschlossen zurzeit irgendwie. Ist ja mit Getränken gerade nicht ganz einfach.
Ja, unbedingt. Das wäre cool.
Ja, gerne.
Ja, super. Also, ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ich fand es sehr spannend, sehr interessant. Hat mich mega gefreut, mit dir zu sprechen.
Nein, okay. Ja, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hat mich auch gefreut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel dummes Zeug erzählt.
Gar nicht.
Ich schweife auch gerne mal ab.
Ja, das ist ja aber auch nicht schlimm. Das ist ja auch gut.
Ich will mit dir in die Alster fahren und wir landen an der Elbe.
Immer am Wasser, genau.
Immer am Wasser.